SR1, Europa Velezar, Fragen an den Autor. Heute Heumer von Ditfurth zu seinem neuen Buch, So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Titelzeile unseres heutigen Buches stammt von Martin Luther. Er soll gesagt haben, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Heute würde man wohl eher den Spruch zitieren, du hast keine Chance, aber nutze sie. In aussichtslosen Situationen dennoch das Richtige zu tun, das bewahrt Menschlichkeit und Menschenwürde auch im Unterliegen, auch im Untergang. Muss man aber überhaupt so schwarz sehen? Sind Wettrüsten und Umweltzerstörung wirklich nicht mehr zu stoppen? Können die Bürger nicht doch etwas tun, um das Schneckentempo der Regierungen zum Beispiel beim Umweltschutz zu beschleunigen? Unser heutiger Gesprächspartner ist treuen Hörern von Fragen an den Autor bereits bestens bekannt. Heumer von Ditfurth wurde 1921 in Berlin geboren. Er studierte Medizin, Psychologie und Philosophie, wurde Doktor der Medizin und Professor für Psychiatrie und Neurologie. 1960 ging Heumer von Ditfurth für 8 Jahre in die Forschungsabteilung eines Pharmakonzerns. Gleichzeitig wurde er auch als Wissenschaftsjournalist bekannt, besonders dann ab 1971 durch seine Fernsehsendung Querschnitt. Der Autor veröffentlichte unter anderem die Bücher »Im Anfang war der Wasserstoff«, »Der Geist fiel nicht vom Himmel« und »Wir sind nicht nur von dieser Welt«. Wir stellten diese Bücher bereits in Fragen an den Autor vor. Ja, und heute sprechen wir jetzt über das neueste Buch von Heumer von Ditfurth. Das heißt, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit. Das Buch ist erschienen bei Rasch und Röhring und kostet 39,80 Mark. Gesprächspartner ist nun Heinrich Kalbfuß.
Das war Jürgen Albers mit der redaktionellen Information. Im Jahre 250 nach Christus schrieb Cyprianus, damals Bischof von Karthago, einen Brief. Und darin heißt es, wer sieht nicht, dass die Welt bereits auf ihrem Abstieg ist und dass sie nicht mehr die gleichen Kräfte und die gleiche Lebensfülle besitzt wie ehemals? Alles eilt von Anbeginn dem Tode zu und spürt die allgemeine Ermattung der Welt. Heumer von Ditfurth schreibt in der Einleitung seines Buches, von allen Spezies, die es in mehr als 4 Milliarden Jahren Erdgeschichte auf unserem Planeten gab, sind nach zuverlässigen Schätzungen mindestens 99,9% ausgestorben. Keine biologische Art lebt ewig. Das gilt auch für die Spezies, deren Mitglieder sich ohne falsche Bescheidenheit den Namen Homo sapiens verliehen haben. Nur allzu oft vergessen wir über unserem Anspruch, geistige Wesen zu sein, dass wir auch immer noch die Mitglieder einer biologischen Art sind und damit den Gesetzen unterworfen, die für alle lebende Kreatur gelten. Nicht darüber, ob wir aussterben werden, lässt sich daher sinnvoll streiten. Die Tatsache selbst steht fest. Die Frage, um die es allein gehen kann, ist die, ob es schon so weit ist. Und Sie, Herr von Ditfurth, beantworten diese Frage einfach im Untertitel Ihres neuen Buches. Sie sagen nämlich, es ist soweit. Wieso?
Ja, Herr Kalbfuß, man braucht ja eigentlich nur über die Fähigkeit zu verfügen, 2 und 2 zusammenzählen zu können. Dann kann man sich, wenn man nur die Verdrängung beiseite schiebt und den Mut hat, mit offenen Augen hinzusehen, dann kann man sich leicht selbst davon überzeugen, dass das System unserer Zivilisation dann, wenn die augenblicklich erkennbaren Tendenzen anhalten, nicht mehr länger als 2 bis 3 Jahrzehnte stabil sein kann. Das gilt einmal für die voraussehbaren Konsequenzen der aberwitzigen Vorstellung, dass man die Gefahr der nuklearen Selbstauslöschung am besten dadurch bekämpft, dass man diese nukleare Selbstauslöschung so perfekt wie möglich vorbereitet. Und auch in einer Situation, in der jeder der beiden Seiten die Möglichkeit hat, den anderen 7 oder 8 Mal hintereinander umzubringen, was immer das für einen Sinn haben soll, in der sich dann noch Weltmächte an den Rand des wirtschaftlichen Ruins bringen, weil sie glauben, dass sie erst dann sicher sind, wenn sie darauf noch ein 8. und 9. Mal draufsatteln können.
Nun mag ich, ja, bitte. Fahren Sie ruhig fort. Ich wollte noch etwas kritisch einwenden, nämlich, wie Sie es auch in einem Kapitel Ihres Buches beschreiben. Wenn nun jemand diese Tatsachen zur Kenntnis nimmt und sagt, natürlich, auch die Menschenart der Homo sapiens wird eines Tages von der Erdoberfläche verschwinden, aber doch noch nicht in absehbarer Zeit. Es ist doch eben nicht so weit. Oder es bleibt nur Angst und Resignation. Das ist doch eine mögliche Reaktion auf die Lektüre auch Ihres überzeugenden Buches.
Ja, dieser Gedanke hat mich natürlich während der ganzen mehrjährigen Arbeit an dem Buch und dem anschließenden Schreiben belastet und verfolgt. Ich habe mir lange überlegt, ob man eine so pessimistische Diagnose, auch wenn sie sich natürlich immer damit abwerten lässt, dass man sagt, dass eben die Meinung, zu der Herr von Dittfurt gekommen ist, und ich übernehme die nicht, akzeptiere seine Argumente nicht. Die Frage, hat man das Recht, eine so pessimistische Diagnose mit der Begründung, die ich für lückenlos halte, ich sehe, mir hat bisher keiner einen Denkfehler nachweisen können. Kann man das den Leuten vorsetzen? Und da gibt es ja mehrere Argumente. Da gibt es einmal das Argument, dass man sagt, wenn man glaubt, dass man etwas, was man für wahr hält, den Menschen nicht präsentieren kann, dann ist das eine unerträgliche Arroganz. Dann glaubt man nämlich, dass man selber zwar mit der Wahrheit leben kann, dass man die anderen Menschen aber sozusagen wie ein Pfleger sozusagen halb entmündigt, indem man ihnen bestimmte Teile der Wahrheit vorenthält, weil man glaubt, sie seien nicht reif genug dazu. Das ist das eine. Und zweitens habe ich zu meiner großen Erleichterung, das kommt jetzt allerdings erst hinterher, in vielen, vielen Diskussionen und den Hunderten von Briefen, die ich bekomme, ich benutze die Gelegenheit, gleich darauf hinzuweisen, dass es mir ohne Sekretariat völlig unmöglich ist, im Einzelnen zu antworten, aber ich lese alle diese Briefe natürlich, dass ich da die Erfahrung gemacht habe, dass gerade junge Menschen nicht in Resignation und Verzweiflung getrieben werden, sondern dass sie das mit der größeren Vitalität und Energie, die jüngeren Leuten eben eigen ist, als Herausforderung auffassen und mit einem gewissen Trotz nun ernst machen, mit dem Versuch nach Alternativen zu suchen und sich der drohenden Katastrophe entgegenzustemmen. Das ist eine Reaktion, die man natürlich nur begrüßen kann.
Ich darf mal eben versuchen zu resümieren, was mich bei der Lektüre Ihres Buches bewegt hat. Nicht so sehr die sehr intelligente und erschütternde Zusammenfassung dessen, was man vielleicht überschreiben könnte, die Rüstungskatastrophe oder der Rüstungswahnsinn. Auch nicht so sehr das, was man als ökologische Katastrophe beschreiben könnte.
Darf ich einen Einwurf machen, eben obwohl ja gerade die ökologische Gefahr meiner Ansicht nach noch viel auswegloser ist als die nukleare Katastrophe.
Richtig. Und auch das ist schon in wirklich überzeugender Art und Weise anderswo dargestellt worden. Das Originelle des Buches und das, was wirklich nachhaltig zum Nachdenken bewegt, wo es auch kein Basteln an den Symptomen mehr geben kann, liegt für mich im letzten Drittel, vielleicht kann man es sagen, Ihres Buches. Und auf dieses Drittel, so hatten wir uns im Vorgespräch auch schon verständigt, wollen wir ausführlicher eingehen, nämlich, dass es ausweglos erscheinen muss, nur da und dort ein bisschen an den Symptomen herumzuarbeiten und sich zu beschwichtigen, dadurch, dass Mächtige der Welt sich irgendwo, diesmal war es in Genf, treffen, ob jetzt Tempo 100 oder 130 auf Autobahnen kommt. All das sind so Dinge, die eher der Beschwichtigung, der Verdrängung dienen als der Veränderung.
Zu Genf nur ein Wort. Da treffen sich die beiden Männer, die man die mächtigsten der Welt nennt. Und beide sind glücklich, dass sie sich ohne offenen Streit wieder haben verabschieden können. Und alle freuen sich, obwohl sich auf dem Gebiet der Abrüstung nichts, unbestreitbar, nichts bewegt hat. Das ist unsere Situation. So ohnmächtig stehen selbst die mächtigsten Männer der Erde dieser Gefahr zum Beispiel gegenüber.
Wir sprechen heute Morgen, meine Damen und Herren, mit Holmer von Dittfurt zu seinem neuen Buch »So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen« bei Rasch und Röhring erschienen.
Was sagt der Autor zum Thema Tempo 100 auf Autobahnen?
Ja, für mich ein, wenn ich so sagen darf, Wasser auf meine Mühle, ein neues, für den Nachdenklichen sehr lehrreiches Symptom unserer Unbelehrbarkeit angesichts der ökologischen Bedrohung. Denn das, was da geschehen ist, ist in meinen Augen eine wirklich relativ unverfrorene Volksverdummung. Ich meine, wenn ein Staat einen Großversuch durchführt und während dieses Großversuches, bei dem übrigens, warum wohl, relativ viele vierspurige Streckenabschnitte dabei waren, bei denen also die Beschränkung auf Tempo 100 nicht ohne weiteres einsichtig war. Und das auch nicht mal mit Nachdruck erklärt wird, sondern während des Versuchs in Zeitungen immer wieder augenzwinkernd sozusagen zu lesen ist, naja, die Autofahrer halten sich ja doch nicht daran. Und wenn dann hinterher die Sinnlosigkeit eines Tempolimits damit begründet wird, dass es eben nicht möglich sei, mehr als 30% der Autofahrer zur Einhaltung dieses Tempolimits zu veranlassen, dann ist das eine kalkulierte Selbstaufgabe. Hat eine bloße Alibi-Funktion. Man stellt sich bitte andere gesellschaftliche Bereiche vor, in denen auch so argumentiert wurde, dann würde die Ordnung zusammenbrechen. Das ist geradezu lächerlich. Selbstverständlich wäre es möglich. Durch eine gezielte Aufklärung, wenn man sie dann nur wollte, und durch entsprechende Bußen dieses Tempolimit einzuführen und auch durchzusetzen. Warum geht das in allen Ländern der Erde, USA und allen westeuropäischen Ländern, warum soll es ausgerechnet bei uns nicht gehen?
Mhm. Bitte noch ein Anruf.
Weil ich Herrn Siepfurt für einen so kompetenten Mann halte, würde ich ihn mal gern fragen, was er von SDI hält, wenn er da kurz drauf eingehen könnte.
Ja, eine gute und sehr aktuelle Frage. Ich glaube schon, dass Ronald Reagan das ehrlich meint, wenn er sagt, man soll da nicht immer von Krieg der Sterne reden, sondern von einem Friedensschild. Und ich habe vor etwas über einem Jahr 3 Stunden lang mit Edward Teller, der ja der Hauptbefürworter von SDI ist, darüber diskutieren können. Auch er hat versucht, mir klar zu machen, das Ganze sei doch eine rein defensive Maßnahme. Nur was immer verschwiegen wird, ist Folgendes. Es dauert mindestens 20 Jahre, bis das System steht. Jetzt mal abgesehen davon, dass da alle verfügbaren Gelder, wie gesagt, bis zum Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs verpulvert werden, auf ein Konzept, von dem noch niemand weiß, ob es aufgehen wird. Nehmen wir mal an, es geht auf, dann haben die Russen 20 Jahre lang Zeit, sich zu überlegen, in welcher Situation sie sich befinden werden, wenn die Amerikaner eines Tages zu dem Ergebnis kommen, wir sind unangreifbar. Dann können die Amerikaner wahre Friedensengel sein. Die Russen müssen irgendwann auf die Idee kommen, dass sie, bevor dieser Schild steht, vielleicht etwas tun müssen, weil dann, wenn die Amerikaner unangreifbar sind, die Russen ihrerseits praktisch wehrlos, auf Deutsch ohne Gegenschlagsmöglichkeit, allen amerikanischen Angriffen ausgesetzt wären. Rein theoretische Überlegungen, aber Überlegungen, die das Sicherheitssystem mit Sicherheit destabilisieren, die nicht mehr Friedenswahrscheinlichkeit schaffen, sondern die die Schwelle zu dem Ausbruch einer nuklearen Auseinandersetzung für mindestens 2 Jahrzehnte drastisch reduzieren werden.
Herr von Dietfurt, nun hängt ja die Beantwortung all dieser Fragen, die alle Zeitgenossen gleich in welchem Lande der Erde bewegen mögen, hängt davon ab, wie hoch man die Wirkung der Vernunft kalkuliert. Von Konrad Lorenz, Sie zitieren ihn auch in Ihrem Buch, stammt dieses bildkräftige, prägnante Wort: Der Mensch habe in der Hand die Atombombe und im Herzen die Instinkte der steinzeitlichen Ahnen. Ja. Das heißt also, in den letzten 50, vielleicht 100.000 Jahren, das ist die Zeitspanne, in der es Menschen gibt, hat sich offenbar, obwohl vieles für die gegenwärtigen Betrachter dagegen zu sprechen scheint, nicht so viel verändert mit unserer körperlichen, aber auch geistig-seelischen Ausstattung.
Ja, bitte. Darf ich es mal anders formulieren? Ich würde so sagen, in diesen 100 oder 200 bis 300.000 Jahren haben sich gerade die grundlegenden Veränderungen ergeben. Da ist uns zum Beispiel anerzogen worden von der Evolution und deswegen sicher in unserer erblichen Veranlagung inzwischen fixiert. Die Tendenz, expansiv und aggressiv umzugehen mit der Erde, mit der belebten Natur, mit den Rohstoffen, mit konkurrierenden Artgenossen. Das war damals notwendig, weil die Menschheit sonst als biologisch waffenlos nie hätte überleben können in einer feindlichen Umwelt. Mhm. Und das war auch ungefährlich, weil die Erde so dünn besiedelt war, dass die Artgenossen, auf deren Auftauchen man jeweils, weil sie fremd waren, mit Aggressivität und Bedrohungsängsten reagierte, weil die ja ausweichen konnten. Es hatte unter anderem den Vorteil, dass sich die wenigen Menschen, ein paar Dutzend Millionen vielleicht, damals über die ganze Erde haben ausbreiten können, dass der zur Verfügung stehende Lebensraum in seiner Gänze besetzt worden ist. Nur, wenn diese Tendenz jetzt heute noch besteht, dann wird das bisherige Erfolgsrezept plötzlich zur Überlebensbedrohung. Denn inzwischen ist die Erde so dicht besiedelt, dass sich die einander fremden und miteinander konkurrierenden menschlichen Kollektive ja auf die Zehen treten.
Mhm. Nun stehen da so 2 Tendenzen diametral gegeneinander. Auf der einen Seite von der Natur entwickelte, auch in der menschlichen Entwicklung zu beobachtende Überlebenstechniken vielfältigster Art, die, man weist immer in solchen Zusammenhang auf die Erfolge der Medizin hin, die dazu geführt haben, dass die Lebensspanne sich verlängert hat. Und auf der anderen Seite so etwas, was Sie als, ja, ist es richtig zitiert, als Todessehnsucht beschreiben, als so eine Tendenz, sich auch selber auszulöschen.
Ja, ob es Todessehnsucht ist, die ja nur in den Tiefen unseres Unbewussten aufzuspüren wäre. Und dort fährt man immer mit einer Stange im Nebel herum letztlich, nicht wahr? Ob es das ist, es wirkt so, als ob es diesen Todestrieb, von dem Freud gesprochen hat, als ob es ihn gäbe. Es ist eigentlich nicht zu verstehen, ich sagte es eingangs schon, warum kluge, intelligente Menschen im Rahmen der sicherheitspolitischen Diskussion, die ganzen Experten zum Beispiel eben in einer Situation des mehrfachen Overkills, immer noch glauben, immer mehr draufsatteln zu müssen, als ob sie nicht zufrieden wären, bevor das, was da bereitsteht, zur wirklich definitiven Desinfektion des Erdballs reichte.
Mhm. Ein weiterer Anruf, bitte.
Ich sehe es als ein Problem an, dass viele Vorschläge von Umweltschützern sehr hochgegriffen sind, dass man diese Vorschläge sehr schlecht umsetzen kann, weil sie sehr weitgehend sind. Nun würde mich interessieren, inwieweit Sie Ihre Vorschläge, die Sie ja wohl in Ihrem Buch machen, als Visionen ansehen, sehen Sie sich als Utopist, als Phantasten oder sehen Sie sich als Realisten? Glauben Sie, dass man diese Ihre Vorschläge relativ leicht umsetzen kann? Das ist ja nicht zuletzt auch eine Geldfrage. Und haben Sie bereits auch Reaktionen von Politikern, speziell von Umweltministern etwa, auf Ihr Buch erhalten bisher?
Ja, das sind eine ganze Menge von Fragen auf einmal. Ich will versuchen, sie zu beantworten. Ich glaube, dass die Lösungsvorschläge, die ja auf der Hand liegen, ich schreibe, dass man die einem Kind erklären kann, so offensichtlich sind sie, dass das nicht in erster Linie eine Frage des benötigten Geldes ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die ganze ökologische Bedrohung, die letztlich eine Folge davon ist, ich kann das hier nur so kurz sagen, um die Begründung liefern zu können, dass die Erde heute schon übervölkert ist mit Organismen derselben Art. Es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Das kann die Erde nicht tragen. Es verhungern heute schon jährlich 40 Millionen Menschen. Das ist mehr, als Stalin und Hitler gemeinsam in vergleichbaren Zeiträumen zustande gebracht haben an Menschenopfern. Und die verhungern heute schon, und wenn wir die alle auf ein menschenwürdiges Dasein hieven würden, dann würden heute Biosphäre und Böden und Wasser und Klima zusammenbrechen. Das ist die nüchterne Situation. Alle anderen Milchmädchenrechnungen bei gleichmäßiger Verteilung könnte man auch das Doppelte ernähren. Mhm. Das ist in der Realität. Das geht nur auf dem Papier. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem hat Bertrand Russell schon vor Jahrzehnten in die bittere Formel zusammengefasst. Es scheint ausgeschlossen zu sein, die Menschheit dazu zu überreden, ihrem Überleben zuzustimmen. Das ist das Eigenartige. Obwohl wir wissen, dass zum Beispiel das Wachstum in jeder Form, nehmen wir das Wachstum der Bevölkerung, uns in eine selbstmörderische Situation bringen muss, können wir nicht aufhören, Wachstum in jeder Form, etwa auch das Wachstum von Menschen, für etwas an sich Gutes zu halten. Das sind diese angeborenen Wertmaßstäbe aus ein paar Jahrhunderttausenden Vorgeschichte, wo das notwendig war. Wenn heute die Nachricht in Zeitungen auftaucht, dass die Deutschen anfangen zu schrumpfen, dann gibt es hysterische Reaktionen, nationaler Selbstmord auf Raten. Dann wird in Wirtschaftsdiskussionen plötzlich von führenden Politikern gesagt, einem sterbenden Volk braucht man keine gesunden Haushalte zu lassen und so weiter. Als ob auch heute noch die Zahl der Arme, die ein Schwert führen, über die Macht eines Staates entscheidet. Niemand kommt auf die Idee, dass vielleicht 40 Millionen Westdeutsche auf unserem begrenzten und zu den dichtest besiedelten Territorien dieses Globus gehörenden Land, dass 40 Millionen Deutsche vielleicht besser dran wären. Mhm. Auch das Rentenproblem lässt sich lösen. Das Problem ist mit anderen Worten folgendes. Wir sehen mit einer rationalen Dimension, die uns zur Verfügung steht, die Ursachen. Aber unsere Instinkte, unsere Ängste, unsere angeborenen Vorurteile erlegen uns derartige Tabus auf, dass wir von diesen Auswegen keinen Gebrauch machen. Mhm. Es gibt nicht nur heilige Kühe in Indien. Die laufen auch bei uns scharenweise herum. Die eigenen heiligen Kühe sind nur furchtbar schwer zu entdecken.
Hat es überhaupt noch einen Sinn, einen Apfelbaum zu pflanzen, wenn man die geringen Bemühungen der Bevölkerung sieht, umweltbewusst vor Schäden zu bewahren? Jeder versteckt sich hinter dem Gesetz oder den Gesetzen, die aber nicht ausreichen, um der Zukunft eine Chance zu geben.
Die Katastrophen und Apokalypsen der ganzen Welt bekommt man von den Medien ja tagtäglich um die Ohren geknallt. Ich meine, irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, da geht einem die ganze Sache ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus. Und ich meine, wenn in den 70er Jahren beispielsweise der Club of Rome sehr berechtigt war, die Autoren des Club of Rome, die auf die Begrenzung der Ressourcen hinwiesen, dann, das ist in Ordnung. Aber was heute gemacht wird, das ist eine einzige Schwarzmalerei. Und wie gesagt, ich sehe den Zeitpunkt kommen, da geht den Leuten diese Schwarzmalerei zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus.
Das wäre ja auch eine Form der Verdrängung.
Das ist natürlich, das ist das Schulbeispiel an Verdrängung, mhm, wäre das. Und das ist einer der Gründe meines Pessimismus, dass es eben so kommen wird. Mhm. Dass man schon die beginnende Gewöhnung registrieren kann, dass Leute sich daran gewöhnen, eben in einer Welt ohne Angst zu leben, in der es pro Kopf mehr Sprengstoff als Nahrung gibt. Mhm. Und dass sich dafür aber Sorgen machen um die Inflationsrate und ihre Altersversorgung.
Nun gibt es ja die nüchterne Einsicht, Herr van Ditvoort, die jeder hat oder haben kann. Mit meinem Leben geht es auch einmal zu Ende. Jedes Leben, jedes individuelle Leben ist endlich. Ich werde also mal sterben. Dass man diesen Gedanken auch hinausschiebt, verdrängt, sich nicht so gerne, jedenfalls lange Strecken des Lebens, nicht so gerne damit beschäftigt, ist mehr oder weniger verständlich. Viel schwieriger ist einzusehen, was Sie ja einzusehen aufgeben Ihren Lesern, nämlich dass auch unsere Art einmal aussterben wird. Und warum sollte sie anders sein, warum sollte sie anders ergehen als den 99,9% aller Arten, die inzwischen schon ausgestorben sind? Was sind denn die Gründe dieser Verdrängung eigentlich, des Todes, auch des Gedankens an den Tod?
Verzeihen Sie, Herr Kölfuß, das sind wieder drei verschiedene Fragen auf einmal. Ich darf zunächst auf etwas anderes eingehen, was Sie angesprochen haben. Man muss es aussprechen und nochmal begründen, weil es sonst nicht glaubhaft wird. Auch Arten sind selbstverständlich nur beschränkt lebensfähig. Dass 99,9% aller Tier- und Pflanzenarten, die es auf der Erde je gegeben hat, zu den ausgestorbenen Arten gehören, belegt das. Und selbstverständlich gilt das grundsätzlich auch für unsere Art, weil wir auch noch immer Mitglieder einer biologischen Spezies sind, für die alle Gesetze gelten, alle die Gesetze gelten, die für die gesamte belebte Natur gelten. Also das steht fest. Die Frage ist, wie gesagt, nur, ob es soweit ist. Und jetzt war Ihre letzte Frage, wie man damit fertig wird mit der Tatsache der Endlichkeit der eigenen Art. Und da ist eine der Antworten, die ich zu geben versuche, eben die, dass wir alle ja von Geburt ab wissen, dass unser individuelles Leben endlich ist, dass wir also sterben werden. Das ist das Einzige, was über unsere Biografie vom Augenblick der Geburt ab feststeht. Und dass dieses Wissen nun den Menschen zu einem Leben in Angst und Verzweiflung verdamme, kann niemand behaupten. Angesichts dieses ständig näher kommenden Todes können wir ein Leben führen, das natürlich nicht frei ist von Angst und Verzweiflung und Sorgen und Schmerzen und Krankheit. Das alles gibt es reichlich. Aber doch auch ein Leben, das in großer Fülle Möglichkeiten des Genusses und Annehmlichkeiten und auch der Freude bereithält. Und ich glaube, nicht anders sollte unsere Einstellung sein, wenn wir mit der realen Möglichkeit konfrontiert werden, dass nicht nur der individuelle, sondern dass auch der Artentod eine reale Möglichkeit darstellt.
Zwei weitere Antworten.
Glaubt Herr Ditvoort nicht, dass er gerade seine Generation und die von Herrn Kalbfuß die uneinsichtige Generation ist, will ich mal pauschal jetzt sagen, während die Jugend an sich ja doch aufgeklärt ist. Können wir nicht hoffen, dass wenn die Jugend an die Macht kommt, eventuell eine bessere Welt auftritt, auch mal pauschal gesagt.
Passt sich nicht alles Leben an bestehende Verhältnisse an?
Ich möchte auf die Frage nach der Jugend eingehen. Das ist ein sehr guter Zwischenruf. Und das ist in der Tat die einzige minimale Hoffnungschance, die ich sehe. Vielleicht ist es ein wenig hart zu sagen, dass wir Älteren die Generation sind, die sich als unbelehrbar erwiesen hat. Aber es ist natürlich nicht ganz falsch. Vor allem gilt es für die Institutionen, die wirtschaftlichen und die politischen Institutionen, die erweisen sich konkret, das kann man ja tagtäglich beobachten, Stichwort nochmal Tempolimit, der Jubel des ADAC darüber, der Jubel der Automobilhersteller und die schon ja vorher, bevor die Ergebnisse vorlagen, unüberhörbar deutlich erklärte Absicht von FDP und deren anderen Regierungspartei, Tempolimit mit uns auf gar keinen Fall. Die sind unbelehrbar. Und ich glaube, dass man die Unruhe in der jungen Generation viel positiver sehen muss, als man es bisher gesehen hat. Ich habe mich ja zum Beispiel ein paar Jahre lang in den Wahlkämpfen für die Grünen eingesetzt, ohne jemals Mitglied dieser Partei gewesen zu sein. Das habe ich deshalb gemacht, weil dort ungeachtet vieler Ungereimtheiten, unnötig provokatorischen Auftretens und Formulierungen und vieler auch pubertärer Dummheiten, denke an die Freigabe von Kindersex, diesen ganzen Unsinn, weil da doch wenigstens Sensibilität für die uns wirklich bedrohenden Gefahren spürbar wird. Und sie haben ja auch schon einiges bewegt. Ich meine, während man noch vor 5 Jahren die als Spinner, als ökologische Traumtänzer versucht hat, lächerlich zu machen, führen jetzt zumindest im Munde aller Parteien heute ökologische Argumente, weil sie gemerkt haben, dass ihnen sonst die Wähler davonlaufen. Mhm. Hier ist mit Sicherheit eine Hoffnungschance. Man kann nur hoffen, dass die Jugend diese Aufgabe, während sie älter wird, nicht vergisst und in den etablierten Institutionen aufgeht und von ihnen integriert wird und assimiliert wird.
Vielleicht noch ein Wort für uns beide, die wir Großväter sind oder sein könnten. Es ist ja bezeichnend, dass sich junge Menschen gerade mit der Großvatergeneration, der Großeltern, muss ich sagen, der Großelterngeneration oft besser verständigen können als mit der mittleren Generation.
Ja, könnte damit zusammenhängen.
Gut. Nun aber zur zweiten Frage, also was ist mit der Anpassung? Immer wieder läuft die Entwicklungsgeschichte darauf hinaus, dass sich Organismen der vielfältigsten Art und natürlich auch der Mensch den Umweltgegebenheiten weitgehend anpasst. Ja. Und die Hoffnung des Anrufers scheint darin zu liegen, dass auch eine weitere Anpassung gelingt.
Also eine biologische Anpassung, auf eine biologische Anpassung dürfen wir nicht hoffen, weil das Tempo der zivilisatorischen, kulturellen Entwicklung sehr viel schneller ist als alle Möglichkeiten einer erblichen Änderung. Die evolutive Anpassung vollzieht sich in der Größenordnung von Jahrzehntausenden, wenn nicht noch in noch längeren Zeiträumen, während ja das Tempo der zivilisatorischen Entwicklung so groß geworden ist, dass wir heute alle paar Jahrzehnte vor unvorhergesehenen, neuartigen Situationen stehen. Ich darf aber trotzdem zu dieser Erblichkeit noch etwas sagen. Da stelle ich fest bei vielen Zuschriften und bei vielen Rezensionen meines Buches von vielen total falsch verstanden worden. Dass uns bestimmte Handlungstendenzen, dass uns die Neigung zu aggressiven Reaktionen, zu Bedrohungsängsten bei der Begegnung mit fremden menschlichen Kollektiven, die sich womöglich noch durch Sprache, Sitten, Gebräuche, Hautfarbe von uns unterscheiden, dass uns diese Tendenz angeboren ist, kann man nicht bestreiten. Das heißt aber nicht, dass daran nichts zu ändern wäre. Das Wort oft verwechselt. Ich darf folgenden Vergleich benutzen. Das sind Gefühle, das sind Emotionen, die wir dann spüren. Ich bin ja auch sonst immer in irgendeiner Weise von Gefühlen erfüllt. Ich bin immer in irgendeiner Weise gestimmt. Ich bin traurig oder fröhlich, unternehmungslustig oder passiv. Das kann ich auch nicht kommandieren. Ich kann nicht auf Befehl lustig sein, auf Befehl traurig sein. Das kommt und geht. Aber ich habe als Mensch immer die Wahlmöglichkeit. Ich kann mich meinem Gefühl hingeben. Ich kann in meiner Stimmung aufgehen. Ich kann mich meinem Zorn zum Beispiel ungebremst, kritiklos überlassen, von meinem Effekt hinreißen lassen. Oder ich kann mit dieser kleinen geistigen Oberschicht, über die ich als Mensch auch verfüge, selbstkritisch registrieren, dass ich gerade von einem bestimmten Gefühl erfüllt bin und kann versuchen, mich zu beherrschen, dieses Gefühl rational in die Hand zu bekommen. Und nicht blindlings dem Gefühl zu folgen, sondern der kritischen Einsicht. Und ich glaube, dass sowohl was die Aggressionstendenz angeht, als auch was die uns angeborene Wachstumstendenz vom Wirtschaftlichen über Rohstoffausbeutung, über die Belegung der ganzen Erde für unsere eigenen Interessen, Wachstum der Zahl der Menschen, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass die Entscheidung letzten Endes über unser Überleben fällt angesichts der Frage, sind wir vor allem doch wie am Nasenring Marionetten dieser uns angeborenen alten Instinkte oder ist unsere Rationalität auf dem augenblicklichen Entwicklungsstadium schon stark genug entwickelt, dass wir die Möglichkeit haben, uns selbstkritisch in die Hand zu nehmen? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja. Nicht? Ich wollte noch mal zurückkommen auf ein wichtiges Thema, vor allem im letzten Drittel Ihres Buches. Und wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet. Das ist die Angst generell, die zuzunehmen scheint in dieser Welt, die sich so angstfrei gebärdet, die unterschwellig immer wieder durchbricht, auch mit den vielen Beschwichtigungsstrategien, die da angewendet werden, um diese Angst zu reduzieren. Worauf die sich wohl beziehen mag, Todesangst bei jemandem, der Agnostiker ist, der also sagt, es geht nichts weiter nach dem Tode, die wäre ja unbegründet, kann dann das eben alles aus. Aber merkwürdigerweise findet man Todesangst ja auch bei religiösen Menschen, bei solchen, die also überzeugt sind davon, dass es nach dem Tode ein Weiterleben in anderer, nicht vorstellbarer Form geben mag. Ist das alles nicht eher eine Angst vorm Sterben, vor den Qualen?
Nein, nicht nur. Ich meine, selbst Christus hat ja vor der Verhaftung in Gethsemane, wie der Evangelist, sehr konkret und detailliert, der Schweiß des Herrn tropfte wie Blut zur Erde.
Todesangst.
Es begab sich, dass er mit dem Tode rang. Selbst Christus hat mit dieser Todesangst kämpfen müssen. um sie zu überwinden und sich dieser Aufgabe zu stellen, das Opfer zu bringen. Also diese Todesangst ist uns angeboren. Mhm. Und diese Todesangst ist wahrscheinlich sogar bei höheren Tieren, die zwar von ihrer Sterblichkeit nichts wissen, aber irgendwie den Tod spüren, zu spüren scheinen, wenn sie begegnen. Sie existiert selbst als eine kreatürliche Angst, gegen die wir nichts machen können. Die hat mit der Frage der Gläubigkeit nichts zu tun.
Mhm. Und dennoch ist es nicht merkwürdig, dass jemand, der also zutiefst davon überzeugt ist, dass er eine unsterbliche Seele besitzt. Ich glaube, Sigmund Freud hat mal gesagt, Agnostiker, der er war, unsere Seele ist zutiefst überzeugt von ihrer Unsterblichkeit. Nur sagt das nichts über die Realität.
Ja, was heißt, nein, ich weiß jetzt nicht, worauf Ihre Frage läuft. Läuft Ihre Frage darauf, diese Angst zu erklären, oder läuft Ihre Frage darauf, wie wahrscheinlich ich die Unsterblichkeit für die Unsterblichkeit der Seele halte?
Das ist es eigentlich, was ich meine, ne?
Das ist das, was Sie meinen.
Ein Glaubenssatz.
Ja, Vorsicht. Und darauf an, wie Sie Glauben meinen, ob Sie es religiös meinen oder nicht. Ich versuche das ja in meinem Buch, die Überzeugung, wie Schopenhauer gesagt hat, der nun wirklich Agnostiker war, und areliös und Antimetaphysiker war, der doch gesagt hat, wir sollten uns hüten, unseren Tod zu verwechseln mit unserer Vernichtung.
Ja.
Nicht? Der gesagt hat, dass zwar mit Sicherheit von unserer bürgerlichen Identität und von der Art des individuellen Bewusstseins, die wir unter Leben verstehen, nichts übrig bleiben würde, dass das alles aber nicht bedeutete, dass wir ins Nichts fallen müssten.
Und er sagte noch hinzu, Sie haben es zitiert, wer das glaubt, der gleicht den grönländischen Konvertiten, welche nicht in den Himmel wollen, weil sie nämlich gehört haben, dort gäbe es keine Seehunde.
Ja, das sagt er denen, die Angst davor bekommen, dass sie zwar nach ihrem Tod in irgendeiner unvorstellbaren Weise weiter existieren werden, aber ohne ihr sozusagen zivilrechtliches Bewusstsein, ohne ihre zivilrechtliche bürgerliche Identität.
Hören wir zwei weitere Anrufe, bitte.
Die Vernunft des Homo sapiens ist so durch seine Herkunft begrenzt, dass nur Hoffnung und Glaube, sprich Religion, eine Überlebensmöglichkeit geben. Kann der Autor eine andere Hoffnung bieten?
Mich würde interessieren, was der Autor von einem Unterrichtsfach Umweltschutz in der Grundschule hält, um schon bei kleinen Kindern das Bewusstsein für die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt zu stärken.
Ja, zwei sehr verschiedene Fragen, die ich gern zusammen beantworten will. Die erste, die Frage der Sinnfindung. Die Frage der Sinnfindung ist neben dem Problem der Erkenntnistheorie das zentrale Thema der gesamten, vor allem muss man sagen, nicht nur, aber vor allem abendländischen Philosophiegeschichte seit Plato. Und ich glaube, und da muss ich vielleicht noch sagen, und die spezielle existenzialistische Variante, der Zweig der Existenz- oder Existenzialphilosophie der letzten, sagen wir, 200 Jahre, seit Kierkegaard.
Bis Heidegger, Jaspers.
Bis Heidegger, Jaspers und Sartre. Sartre vor allem als negativer Gegenpol. Die haben ja doch für mein Urteil absolut überzeugend gezeigt, dass man ein wesentliches, sinnerfülltes Leben nur führen kann, wenn man die Sterblichkeit, die Endlichkeit dieses Lebens in sein Lebensgefühl einbezieht. Und ich glaube, dass das Gefühl der Sinnlehre, das sich heute so ausbreitet, jetzt wieder ganz verkürzt gesagt, zum Teil mit der Preis ist, den wir zu zahlen haben dafür, dass wir auch seit etwa 150, 180, seit der Aufklärung, Jahren, den Tod so total aus unserem Lebensgefühl verdrängen. Also mit anderen Worten, die Erkenntnis des Wesentlichen erst angesichts der Tatsache der eigenen Sterblichkeit und diese Frage, wo denn nun eigentlich der Sinn zu finden wäre, die man ja gar nicht so häufig hört, dass die im Zusammenhang mit unserem heutigen Gespräch fällt, halte ich für sehr charakteristisch. Ich glaube nämlich, dass die Besinnung darauf, dass jetzt auch das Artenende konkret droht, in Wirklichkeit die befreiende Funktion haben könnte, uns endlich zu lösen von, jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen poetisch, aber kurz weiß ich nicht, wie ich es jetzt anders sagen soll, von alltäglicher, oberflächlicher Zerstreuung, und dass es jedenfalls viele Menschen dazu veranlassen kann, überhaupt nach diesem Sinn zu fragen. Und wenn man danach fragt, findet man eben in unserer Philosophiegeschichte viel, viel mehr Antworten, als der meint, der sich nur mit den alltäglichen Zerstreuungen unserer von Medien beherrschten Umwelt auseinandersetzt.
Da fällt mir in diesem Zusammenhang in dürftiger Erinnerung an meine humanistische Vergangenheit das griechische Wort Metanoia ein.
Ja.
Wird immer übersetzt mit tut Buße. Eigentlich heißt es, kehrt euer Denken um.
Ja.
denkt anders, nicht? Denkt einmal anders herum.
Bedenkt das noch einmal erneut. Befragt das, was ihr für selbstverständlich haltet. Und besinnt so, euch, ja. Besinnt euch. Ich muss nur noch auf die Frage der Dame antworten.
Richtig, ja.
Nach der Schule, ich würde das für sehr wichtig und sehr nützlich halten. Ich glaube, dass ein Großteil der ökologischen Trümmerhaufens, den wir dabei sind anzurichten, natürlich einfach damit zusammenhängt, dass wir alle von ökologischen Zusammenhängen viel zu spät etwas gehört haben und dass die meisten von uns noch bis heute keine Ahnung haben, was ökologische Zusammenhänge eigentlich sind. Ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe von hochgebildeten Menschen wieder und wieder gehört, du sagst uns, dass also alle anderen Lebewesen hier an den Rand auf der Erde gedrängt werden, dass die Artenvielfalt abnimmt. So what? Das ist bedauerlich. Schön. Mag auch moralisch angreifbar sein. Aber warum sollen wir, wenn uns diese Macht mal zugefallen ist, von ihr nicht auch grenzenlos zu unserem Nutzen Gebrauch machen? So kann eben nur reden, wer von ökologischen Zusammenhängen keine Ahnung hat. Wer nicht weiß, dass Artenvielfalt elementare Bedingung des Überlebens auch für uns selbst ist.
Noch zwei Anrufe.
Glykol im Wein und in Kindernahrung, nach neuesten Erkenntnissen auch Cadmium in Schokolade. Das zeigt doch, dass die Profitgier weit über die Rüstung hinausgeht, ohne Rücksicht darauf, dass Menschen, die nur einmal Nahrung zum Leben benötigen, auch durch diese Krankwerden ja sogar sterben können. Hinzu kommen die sterbenden Wälder, die Verschmutzung der Meere, eventuell Experimente in der Gentechnologie, von denen wir uns wahrscheinlich gar keine Vorstellung machen können und so weiter und so weiter. Die Frage kann da doch nicht heißen, mit welchem Recht sind wir so pessimistisch, sondern sie muss meiner Ansicht nach lauten, wie können die Menschen aus dieser Situation eigentlich wieder herauskommen?
Warum operiert der Herr Ditfurth mit der Angst, wo er doch weiß, dass die Angst etwas Anerzogenes ist und nicht dem Menschen von Geburt aus mitgegebenes?
Ach, jetzt wird es schon wieder schwierig, weil das sehr verschiedene Fragen sind. Fange ich mal mit der Angst ein.
Ja.
Da geht der Frager von einer objektiv irrtümlichen Auffassung aus. Angst ist selbstverständlich angeboren. Angst gibt es bei Tieren. Sie können horribile dictu, ich bitte um Entschuldigung, aber das ist halt nachgewiesen. Sie können im Tierversuch mit Hirnreizversuchen sogar nachweisen, dass die meisten Areale im Gehirn der Auslösung von Angst dienen, die Angstverhaltensweisen aus dem Bereich der Angst sind da überall repräsentiert und zentral auslösbar, weil Angst eine überlebenswichtige Art der Bereitstellung körperlicher Funktionen ist.
Ein Gefahrenschutzinstinkt, kann man sagen?
Ja, eingefahren, angeboren, würde ich für besser halten. Das ist gar kein Zweifel.
Ein Schutzinstinkt vor Gefahren, meinte ich.
Ja, also, ja.
Ein Schutzinstinkt vor Gefahren, vor möglichen Bedrohungen.
Mobilisiert und alarmiert und so weiter.
Die Angst des Dachdeckers auf dem Dach ist begründet, er wird sich anschnallen, wird sich Vorkehrungen treffen, nicht abzurutschen zum Beispiel.
Ja, während umgekehrt eben der Gurkenmuffel durch Strafe dazu gezwungen werden muss, weil seine Fantasie nicht reicht, die notwendige Angst zu haben. Mhm. Und das sind wir bei dem Zweiten, was man dazu sagen muss. Die Angst auf der Welt ist wahrscheinlich, klingt jetzt ein bisschen primitiv, so quantitativ, aber wie soll ich es anders sagen, die ist wahrscheinlich immer gleich groß. Die Frage ist nur, ob man sich vor den richtigen Dingen fürchtet.
Mhm.
Es gibt viel Angst bei den Leuten. Und gerade die Politiker, die ja warnen wie mir, vorhalten, wir machten, wir schürten, wir betrieben Panikmache. Die machen ja selber Angst, indem sie zum Beispiel die Phobie vor den Russen, die Angst vor der russischen Aggressivität immer wieder steigern, um den Wähler eben dazu zu bringen, diesen ungeheuren Rüstungsausgaben durch seine Stimmabgabe, durch die Wahl von Parteien, die das weiter betreiben werden, zuzustimmen.
Nun gibt es aber auch diese junge, erfrischende Stimme, die wir vorher gehört haben, die sagt, man kann doch aus der Katastrophe, die auf Umkehr auch hinaus will, kann man doch ganz andere Konsequenzen ziehen. Wir müssen es jetzt anpacken.
Ja, und da, das würde ich eben zu der Dame sagen, auf deren Frage ich noch nicht habe antworten können. Das ist ja nicht alles nur Profitgier. Profitgier ist, wenn Glykol im Wein ist, das stimmt fest, das steht fest. Aber da kommt ja nicht die eigentliche Gefahr. Die eigentliche Gefahr kommt ja daher, dass in Böden, in Wasser, in der Luft, überall Schwermetalle und andere Giftstoffe sitzen, die wir einfach durch unsere zivilisatorische Aktivität produzieren, die wir gar nicht loswerden können. Und das ist eben die Folge davon, dass wir die Erde überbesetzt haben, dass wir mit der Einseitigkeit unserer Bedürfnisse und auch der Einseitigkeit der Ausscheidung, die unsere menschliche Monokultur auf dieser Erde produziert, die Erde überfordern. Und da wäre natürlich nun die einzige Lösung die, dass man die Zahl der Menschen auf humane Weise, eben zum Beispiel durch globale Familienplanung, auf eine Zahl zurückgehen lässt, die dazu führt, dass nicht mehr in der Größenordnung von Dutzenden von Millionen Menschen geboren werden, nur um dann elend Hungers zu sterben, und um die Zahl der Menschen auf der Erde auf ein Maß zu reduzieren, das diese Erde tragen kann, ohne daran zu erkranken.
Wie sicher können wir uns bei der ständigen militärischen Aufrüstung fühlen? Bringt sie uns Sicherheit oder eine immer größer werdende Gefahr von Krieg und damit vielleicht der Vernichtung von menschlichem Leben auf der Erde?
Ja, das ist so eine Gewissensfrage. Ich kann Ihnen dazu, wie gesagt, keine letzte Weisheit bieten, sondern nur das Urteil, zu dem ich gekommen bin, nachdem ich mich jahrelang bis ins Detail von Protokollen des Verteidigungsausschusses des amerikanischen Kongresses mit der Frage beschäftigt habe. Meine Meinung, kurz zusammengefasst, ist die: Ich glaube, wir könnten alle ruhiger schlafen, wenn es so paradox, das im ersten Augenblick klingt, wenn es möglich wäre, irgendjemanden auf der Erde ernstlich zu verdächtigen, er plante einen Krieg. Das, was so unheimlich ist, ist ja gerade der Umstand, dass niemand den Krieg wirklich will, dass alle, von ein paar Verrückten, die es überall gibt, mal abgesehen, sich vor diesem Krieg fürchten und dass dieser Krieg trotzdem immer perfekter vorbereitet wird. Das zeigt meiner Ansicht nach, dass sich hier Mechanismen, die durch angeborene Bedrohungsängste gespeist werden, längst verselbstständigt haben. Dass eben auch die beiden starken Männer in Genf, die beide den Frieden wollen, die beide vom Krieg Angst haben, nicht in der Lage sind, die Entwicklung wirklich zu steuern. Die hat längst ihren eigengesetzliche Dynamik erfasst. Und wenn man nicht auf ganz andere Weise aktiv dagegen vorgeht, wird diese Entwicklung uns überrollen.
Herr Dietfurt, wenn Sie unseren Widerstand gegen die Einsicht in die notwendigen Veränderungen auf unsere biologische Ausstattung zurückführen, ist doch wohl überhaupt keine Chance gegeben für eine sinnvolle Umstellung.
Ja, das freut mich, dass die Frage nochmal kommt. Das halte ich für falsch. Ich habe es vorhin schon erklärt. Ich begrüße die Gelegenheit, weil das so wichtig ist. Ich will ja nicht Resignation predigen, das zu wiederholen. Was uns in Gefahr bringt, sind nicht einige bösartige Politiker oder Wirtschaftsleute. Was uns in Gefahr bringt, ist die Tatsache, dass wir diese Politiker in die Posten gewählt haben. Das tun wir deshalb, weil wir zum Beispiel im Wahlkampf auf Appelle an unsere Emotionen, unsere Ängste um Kaufkraft, um Lebensstandard, um Arbeitsplätze, um die Aggressivität, die angebliche Aggressivität des potenziellen Gegners, weil wir aufgrund dieser Emotionen dann emotional unsere Stimme abgeben.
Und diese Argumente sind dann jeweils pseudorational verpackt.
Und diese Argumente sind pseudorational verpackt, die appellieren an unsere archaischen Instinkte. Ich glaube, ich muss wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, diese Neigung zur aggressiven Reaktion, diese Neigung zu einem expansiven Verhalten der Umwelt, dem Mitmenschen gegenüber, ist eine angeborene Tendenz des Menschen. Aber mit ihr kann man genauso gut fertig werden wie mit jedem anderen Gefühl auch. Wir werden mit unseren Gefühlen nicht immer fertig. Es kommt immer wieder vor, dass Hass oder Jähzorn uns blind machen. Man spricht nicht umsonst vom blinden Hass, der einen hinreißt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich in die Hand zu nehmen, sich zu beherrschen und zu versuchen, die in der gleichen Situation aus Vernunft rational zu regeln. Das ist wahnsinnig schwer. Das ist so schwer, dass ich eben pessimistisch bin, weil ich fürchte, dass auf die Dauer die emotionalen Reaktionen bei der Menschheit als Kollektiv überwiegen werden. Dann allerdings sind wir verloren. Aber naturgesetzlich notwendig ist das nicht. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen.
Ist es nicht eigentlich so, dass der Einzelne gar nicht mehr bereit ist, was zu tun in dem Gedanken, es wird doch nicht besser, zumal die Verschmutzung im Großen gar nicht abgebaut wird. Im Gegenteil, das Wasser zum Beispiel wird immer schmutziger und bezahlen muss es doch der kleine Mann, dadurch, dass es immer teurer wird. Auch das Recyclingpapier ist aus altem gewonnen und ist trotzdem sehr viel teurer und für den Hersteller im Endeffekt eigentlich doch nicht. Also sehe ich eigentlich auch gar nicht so die Veranlassung, im Kleinen was zu tun, wenn der Große überhaupt nicht dazu bereit ist.
Da haben wir sie wieder, diese Resignation.
Ja, auch mit einem Argument, dem ich widersprechen möchte. Es ist nicht richtig, dass umweltfreundliches Papier billiger sein müsste. Im Gegenteil, wir müssen alle für die Beseitigung der Umweltschädlichkeit unseres Verhaltens bezahlen. Denn die Natur geht ja unter anderem oder sogar ganz wesentlich deshalb kaputt, weil wir ihr, weil sie angeblich niemandem gehört, weil sie herrenloses Gut ist, eben auflasten Abfälle, für deren Beseitigung wir sonst bezahlen müssten. Genau wenn wir die Verantwortung für unser Tun tragen, jeder Einzelne im Haushalt und jeder einzelne Produzent in der Industrie, man nennt das Verursacherprinzip, wird von den Grünen ja seit Jahren vorgeschlagen, mit konkreten Modellen belegt und Rechenbeispielen, dann würden wir zwar für vieles sehr viel mehr bezahlen müssen, aber erst das wäre der reale Preis, weil wir wirklich auch die Konsequenzen unseres Konsums dann bezahlen, anstatt ihn kostenlos der Natur oder der Allgemeinheit oder dem Wasser oder der Luft aufzubürden.
Und nur noch ein Anruf.
Können die Umweltbeeinträchtigungen durch die Verwendung von Waschmitteln, Weichspüler und Seifen zu den gleichen Auswirkungen führen wie frühere Epidemien, wie zum Beispiel die Pest und so weiter?
Nein, das sicher nicht. Es wird zum Beispiel ja keine durch gegenseitige Ansteckung sich ausbreitende Schädigung dabei geben, sondern geschädigt ist in Gänsefüßchen nur, wer dieses Wasser dann trinken muss. Das allerdings sind dann alle und das sind letztlich auch die Kinder derer, die diese Mittel produzieren. Und das müsste man zum Beispiel viel deutlicher. Da sieht man, wie Menschen verdrängen können.
Vielleicht verdrängen Sie auch mit solchen neudeutschen Vokabeln wie mit dem Begriff Entsorgung. Da kippt man also Fässer mit giftigem Abfall in die Weltmeere hinein. Verklappt Säure.
Ich finde, genau, diesen Ausdruck Verklappung, da kriege ich jedes Mal Zorn, wenn ich den lese. Was ist das für ein albernes Wort? Und warum übernehmen alle Redaktionen bereitwillig diesen Ausdruck, um sich ein fachmännisches Ansehen zu geben oder was, ich weiß nicht. Da soll man sagen, da wird Säure in das Weltmeer geschüttet.
Auch das,
das ist wie mit dem Fallen im Kriege, wissen Sie. Menschen fallen nicht im Kriege, sondern Menschen werden die Därme rausgerissen oder wird der Kopf abgerissen oder passieren andere fürchterliche Dinge. Sie verbrennen oder sie ersticken oder sie werden zerquetscht, aber sie fallen nicht.
Man verliert ja im Krieg auch kein Bein, nicht?
Wer, so ist es.
Wer verliert schon ein Bein? Nicht? Ja. Es wird einem abgeschossen oder aboperiert. Wir haben noch Zeit für einen allerletzten Anruf.
Ich bin eifriger Leser der Natur. Habe dort die Möglichkeit gehabt, zwei Artikel zu lesen. Einmal von Ditfurth und in der gleichen Natur ein Artikel von einem Indianer. Dort habe ich den Eindruck so gewonnen, Ditfurth weiß sehr viel. Was dort geschrieben steht, ist unwahrscheinlich viel Wissen, das allerdings in seiner Komplexität sehr schwierig ist aufzunehmen. Im Gegensatz dazu, was der Indianer geschrieben hat, war so eine bildliche Sprache, die ich sehr gut aufnehmen konnte.
Ja, damit haben Sie natürlich vollkommen recht. Und der Unterschied zwischen den Sprachen in einer natürlichen Umwelt und in der zivilisierten Welt zeigt ja auch das Ausmaß an, in dem wir uns wahrscheinlich verirrt haben in den letzten zwei Jahrhunderten unserer Geschichte, spätestens wahrscheinlich schon seit der Renaissance. Unsere Gesellschaft ist eben so komplex, so kompliziert geworden. Das zivilisatorische System mit all seinen Funktionszusammenhängen ist so kompliziert, dass es überall Schaden anrichtet, ohne dass wir noch übersehen, wie wir den Folgen eigentlich steuern sollen. Das ist genau das Problem. Wir sind dabei, zivilisatorische Systeme entstehen zu lassen, die so kompliziert sind und so gefährlich und so labil, dass sie die analytische Kraft unserer Intelligenz zu übersteigen beginnen. Das, was der Indianer da formuliert, ist eben noch aus einer Welt formuliert, in der auch das menschliche Individuum und seine natürliche Umwelt noch im Einklang miteinander standen.
War es der Häuptling Seattle? Es gibt ja ein berühmtes Indianerbuch, das mittlerweile also in sehr vielen Kreisen gelesen wird, weil es eben so anschaulich schildert und auch anschaulich eindringlich appelliert.
Ja, wobei es die Frage ist, ob es authentisch ist.
Ja.
Aber ob es authentisch ist oder nicht, es ist jedenfalls hervorragend als Ausdruck einer menschlichen Existenz, einer übersehbaren Kultur in Übereinstimmung mit der natürlichen Umwelt.
Meine Damen und Herren, wir sind nahezu am Ende unserer Sendezeit angelangt. Wir sprachen heute Morgen mit Holmar von Ditfurth zu seinem neuen Buch »So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen« aus dem Verlag Rasch und Röhring. Und ich möchte schließen, Herr von Ditfurth, mit einem Zitat vom Ende Ihres Buches, das, glaube ich, sehr eindrucksvoll zusammenfasst, was wir hier besprochen haben. Wie immer man es dreht und wendet, unsere Not wäre vielfach größer. In vollem Ernst können wir überhaupt erst dann von Not sprechen, wenn wir weiterhin unsere Augen verschlössen vor dem bevorstehenden Ende. Wer gelernt hat, dass erst sein Anblick uns die Einsicht erschließt in die Wahrheit und den Sinn unserer Existenz, der versteht, warum Luther beten konnte, komm, lieber jüngster Tag. Und wer begriffen hat, dass dieses Ende nicht das Nichts bedeutet, der kann teilhaben an der Zuversicht, die derselbe Martin Luther in die Worte fasste, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Und Sie schließen, Herr von Ditfurth, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit. Und ganz vorne im Buch finde ich den Satz, dies Buch ist all den vielen, den allzu vielen Menschen gewidmet, die es noch immer nicht wahrhaben wollen. Für mich persönlich ist es ein positiver Akt, ein Apfelbäumchen auch in einer schwer durchschaubaren und von Katastrophen reich gesegneten Zeit zu pflanzen. Ja, ich danke Ihnen für die Teilnahme am Gespräch, Herr von Ditfurth. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Am nächsten Sonntag das ökologische Heimwerkerbuch. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören.